Jetzt gehen wir in die Geschichte des Online-Datings. Und tatsächlich bei der Recherche war ich selber baff, weil ich mir dessen nicht bewusst war, wie lange es schon Online-Dating gibt. Weil man denkt sich, ah ja, Tinder und so, jetzt ja seit kurzer Zeit. Online-Dating gibt es schon, halte ich fest, seit 1965. Da haben irgendwelche Studenten in Amerika ihr erstes computerbasiertes Partnerschaftsvermittlungsprogramm entwickelt mit irgendwie zig Fragen, die jemand beantworten musste und dann quasi mit jemand anderem zusammengebracht wurde, der irgendwie so gematcht hat sozusagen. Also dieser Gedanke des Matches gibt es schon eben sehr, sehr lange. Ich wusste gar nicht, dass es 65 schon Computer gab. Also da muss ich sagen, echt Schande über mich. Aber letzten Endes, ja, da haben schon die ersten Jungs diese Ideen gehabt, weil das Daten irgendwie auf der Hochschule, wo die waren, auf dem College, war irgendwie nicht so geil. Und dann haben sie gedacht, oh, da muss man doch was ändern. 1995 gab es dann die erste Online-Dating-Plattform und die hieß auch irgendwas mit matches.com oder irgend sowas. Also es geht anscheinend immer ums Matchen, ums Zusammenpassen. Und da wurde diese erste Webseite entwickelt für Menschen, die sich wirklich konkret online auf Partnersuche begeben haben. Dann gab es 2009, gab es Grindr, wie auch immer das man aussprechen mag. Und es war die erste Dating-App. Und die wurde damals entwickelt für homosexuelle Männer, um eben in der schwulen Szene nach Partnern zu suchen. Was aus meiner Sicht extrem viel Sinn macht. Weil letzten Endes ein homosexueller Mann sieht ja nicht an der Nasenspitze an, ob ein anderer auch homosexuell ist. Deswegen ist es mega großartig, finde ich, dass da jemand so schlau war und gesagt hat, okay, da muss doch irgendwie Abhilfe geschaffen werden. Tinder gibt es seit 2012. Auch das war mir nicht bewusst. Wann habe ich Tinder das erste Mal installiert? Ich glaube 2016. Also ich habe es ein Weilchen gebraucht, habe das so ein bisschen immer umspäht und umschifft und geguckt, okay, was macht dieses Tinder? Und mittlerweile hat diese App über 50 Millionen User weltweit und auch in Deutschland. Und wenn du irgendwie so sagst, ich wohne in einer Kleinstadt, dann wirst du immer so ein paar Menschen haben, die dir im Umkreis angezeigt werden. Wenn du jetzt in einer Großstadt wohnst, dann sind es sehr, sehr viele Menschen, die dir dort angezeigt werden. 10% aller Affären beginnen online, sagt irgendeine Studie. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wie man das auch nachprüfen will, weiß ich auch nicht. Aber letzten Endes, diese Zahl habe ich im Netz gefunden. Und dafür gibt es auch konkrete Plattformen. Die nennen sich dann Casual Dating Plattformen. Das ist dann sowas wie Z-Date, Secret, First Affair. Also da ist schon auch im Name, steht schon drin, was wird da geboten. Und diese Plattformen werden sehr gerne von Männern benutzt und genutzt. Männer müssen dafür bezahlen, Frauen nicht, weil der Frauenanteil eher nicht so hoch ist an denen, die sagen, oh, ich bin jetzt total untervögelt, ich brauche jetzt dringend eine Affäre. Das ist jetzt eher so, dass das die Männer tun und weniger die Frauen. Und Casual Dating, das heißt lässig, ohne Verpflichtung. Also auch da ist klar, dass sich zwei Menschen zusammenfinden, die sich eben auf was Lockeres einlassen wollen, ob sie jetzt eine Partnerschaft haben oder nicht. Aber auch da ist Vorsicht geboten, weil auch das habe ich schon erlebt im Coaching, dass sich eine Kundin oder auch Kunden mit einem Tinder-Flirt total verliebt haben, in einen C-Date-Flirt komplett landunter waren vor lauter, ich bin total verliebt, aber der trennt sich jetzt nicht von seiner Frau, ich würde mich ja von meinem Mann trennen, aber warum macht er das nicht? Also all diese Dinge, auch da darfst du vorsichtig sein, auch wenn der Rahmen vorab klar abgesteckt ist. Gefühle wirst du nicht planen können und Gefühle, die machen dann doch, was sie wollen und von dem her gibt es auch auf Casual-Dating-Ebene gibt es nicht diese Berechenbarkeit und dieses, ah ja, wir haben uns geschworen, wir fangen die Affäre an, aber ohne Gefühle und dann ein halbes Jahr später war das Kind im Brunnen gelegen, im Sinne von total verliebt und völlig out of order. Die meisten Affären oder auch Fremdliebeleien entstehen am Arbeitsplatz. Wen wundert's? Also ja, wo Menschen wirklich sehr viel Zeit miteinander verbringen, sich sehr intensiv kennenlernen und eben deswegen gehen auch Frauen seit den 60er Jahren sehr viel mehr fremd, weil sie seitdem am Arbeitsleben teilhaben. Und seit den 70er Jahren brauchen sie dafür nicht mal mehr die Unterschrift ihres Ehemannes, was ich mega krass finde. Aber das hat eben dazu beigetragen, dass auch Frauen mit verschiedenen Männern in Kontakt kommen und dadurch diese Büroflirts eben auch zugenommen haben und die meisten Affären am Arbeitsplatz entstehen. Viele meiner Kunden, auch die Betrogenen, die sagen dann, ach, wäre das jetzt irgendjemand von der Straße, dann könnte ich das viel besser verzeihen, wo ich sage, wer geht auf die Straße und sagt, dass ein Secret mal mit mir vögeln? Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, okay? Also dass da eine engere Bindung schon vorher stattgefunden hat, die dann zu einer Affäre führt, ist relativ wahrscheinlich. Also irgendjemand aus der aus einer Bar oder von der Straße, sehr unwahrscheinlich. Die zweitmeisten Affären entstehen im Fitnessstudio oder wo ich dann sagen würde, auch im Chor, in der Musikband, also wenn es um Hobbys geht. Die drittmeisten Affären entstehen über Social Media. Tatsächlich erlebe ich das ganz viel über Instagram oder auch über Facebook, dass da plötzlich jemand schreibt und sagt, ah, du klingst irgendwie spannend und so. Das muss noch nicht mal sowas sein wie eben Casual Dating Plattform oder Joy Club, sondern es kann tatsächlich über ganz stinknormale, harmlose Social Media Kanäle erfolgen. Also auch über Xing. Ich hatte neulich eine Kundin, die über Xing eine Affäre angefangen hat. Und es ist auch, da treffen sich Menschen, die halt gleiche Interessen haben oder sich spannend finden und so weiter. Und die viertmeisten Affären entstehen im Freundeskreis, was natürlich den Scherbenhaufen auch nicht unbedingt leichter macht, wenn die dann aufgeflogen sind. Eltern von den Freunden der eigenen Kinder und so, ganz heißes Eisen, Lehrer, nochmal ganz heißes Eisen, Musiklehrer, all diese Dinge habe ich schon erlebt in der Beratung. Und das ist natürlich, je enger der Mensch am normalen alltäglichen Leben teilnimmt, desto schwieriger wird es dann, wenn das Ding aufgeflogen ist, es irgendwie wieder zu kippen. Heutzutage ist es so, dass wir sehr viel mehr Kontakte haben, eben auch gerade über die Social-Media-Kanäle und dass es, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass es so diesen Hollywood-Crush, diese Schwärmerei für einen Hollywood-Star oder auch für einen deutschen bekannten Menschen tatsächlich nicht mehr eine rein einseitige Schwärmerei bleiben muss, sondern dass es tatsächlich Kontaktmöglichkeiten gibt über Instagram, über Facebook, auch mit Hollywood-Stars in Kontakt zu kommen. Und ich habe aktuell eine Kundin, deren Mann hat sie verlassen für eine andere Frau. Die war erstmal, hat sich coachen lassen durch den Liebeskummer und durch die ganze Krise. Und die ist jetzt total verknallt in einen wirklich berühmten Hollywood-Star. Und die schreiben sich regelmäßig über Instagram, schicken sich Videos hin und her. Also auch da werden Menschen, die früher total unnahbar waren, die sind heutzutage sehr viel leichter greifbar, weil die Welt sehr viel globaler ist, weil wir sehr viel mehr Möglichkeiten haben, auf Menschen zuzugreifen. Und dadurch nehmen Affären tatsächlich auch zu, durch die reine und pure und schlichte Gelegenheit. Im nächsten Video möchte ich dir dann eins meiner wichtigsten Coaching-Tools an die Hand geben, wie du eben durch dieses ganze Programm auch gehen kannst, um dich selber immer zu reflektieren und immer zu gucken, wo stehst du gerade und was kannst du ändern. Das ist das Selbstcoaching-Modell, das gehört noch eben zur Vorbereitung, zur Einleitung und wir sehen uns im nächsten Video.